Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Heute ein König.
Morgen ein Flop.
Die Königstransfers.
Im HSV-Kalender. Moin, wir sind bei Tür 3 und gestern waren wir im Jahr 2009. Jetzt gehen wir satte 11 Jahre zurück und befinden uns in der Saison 98-99 und unser Königstransfer war da. Na Sven, wer war's?
Nico-Jan Hoogmaar. Und das für eine Wahnsinnsablöse von 1 Million Euro.
Ja.
Heute würde man sagen, kleine Brötchen damals gebacken.
Genau. Er kam von Twente Enschede aus der Eredivisie. Und ich würde sagen, er ist 6 Jahre bei uns geblieben, war später Kapitän, eigentlich immer unumstritten in der Innenverteidigung. Das war ein echter Königstransfer.
Ja. Das muss man wirklich so sagen. Das war einer, der genau das gebracht hat, was man sich von ihm erhofft hat. Er hat Stabilität damals gebracht in die Verteidigung und war immer auch jemand, der vorweggegangen ist, hatte man immer das Gefühl. Er war zu Recht nachher Kapitän. Und ja, mich wundert ja überhaupt, dass du den Namen kennst. Weil zu der Zeit war ja dein Lieblingstrainer beim HSV und ich glaube, du hast ihn nur angeguckt die ganze Zeit. Das Geschehen auf dem Platz war ja immer relativ unwichtig.
Nee, das Frank Pagelsdorf, mein Lieblingstrainer, ist, lag halt auch tatsächlich an der Spielweise, unter der Nico-Jan Hoogmaar sehr leiden musste, weil er hatte verdammt viel zu tun und ich glaube, es hat ihm auch nicht immer wirklich gefallen, wie viel da auf ihn und seine Abwehrkollegen zugelaufen kam und wie viele Gegentore sie auch kassiert haben. Aber es war halt wirklich das System von Frank Pagelsdorf, das war gnadenlos offensiv und Defensive war eher so, boah, gibt's auch. Aber Nico-Jan Hoogmaar zusammen mit Ingo Hertzsch und Andrej Panadic, das war schon ein Innenverteidiger-Trio, das so seinesgleichen sucht.
Der Witz ist ja, dass man damals ja schon die Dreierkette auch gespielt hat. Ne? Das war so ein 3-4-3-System, was Pagelsdorf sich da ausgetüftelt hat, was damals eigentlich sehr selten zu sehen war. Das war vielleicht sogar seiner Zeit so ein bisschen voraus. Aber mit 3-4-3, mit einer Raute, glaube ich, sogar noch im Mittelfeld, wo man dann auch die Außen nicht konsequent besetzt hat, wo so ein Martin Groth damals rechts im Mittelfeld gespielt hat, der ja auch neu gekommen ist in der Saison. In Gravesen noch im Mittelfeld war, defensiv. Ne? Das war schon sehr interessantes Spiel, wo dann die Dreierkette dann relativ häufig, wie du sagst, schon etwas auseinandergezogen wurde.
Vor allen Dingen Nico-Jan Hoogmaar war ja auch dann so ein bisschen in der Rolle des Liberos, während die anderen beiden, also Hertzsch und Panadic, dann eher die Innenverteidiger die Kanten gegeben haben. Das war schon, also wenn man dann auf die Tabelle eben dieser Saison guckt, 98-99, da steht am Ende 47 geschossene Tore und 46 kassierte Tore. Reicht für Platz 7 immerhin. Aber das ist dann auch schon Marke, dass man irgendwie mit einem gerade eben positiven Torverhältnis da aus der Saison rausgegangen ist.
Das war dann so die glorreichen UEFA-Cup-Zeiten, die da waren. Mit dem 7. Platz, wenn ich mich da noch so richtig dran erinnere. Aber Nico-Jan Hoogmaar, wenn ich den Namen höre, ich muss immer an Hermann Rieger denken, wenn ich ganz ehrlich bin, weil in so einer Doku, die ich über Rieger gesehen habe, hat Hermann so erzählt, dass Nico Hoogmaar der Letzte war, er sagte Hoogmann, fand ich auch so typisch Hermann Rieger, der letzte war, den er massiert hat. Und danach merkte Nico Hoogma, dass es Hermann Rieger dabei überhaupt nicht gut ging mit dieser Idee, dass er jetzt durch war. Und dann sind die beiden erstmal in die Hotelbar gegangen, haben Bier getrunken.
Ja.
So eine schöne Geschichte von Hermann Rieger, finde ich, was ihn so auszeichnet, aber auch was Nico Hoogma auszeigt, dass er dann wohl auch das Gespür hatte, dass er den Hermann da nicht alleine lassen konnte.
Ja, also ich habe Hoogma auch als so kernigen Verteidiger in Erinnerung, aber auch einer, der durchaus menschlich zugewandt immer war. Und man weiß es auch heute noch, dass er immer noch enge Verbindung nach Kaltenkirchen hat, wo er dann während seiner HSV-Zeit gewohnt hat und wo er jetzt immer noch irgendwie mit der Schule seiner Kinder damals verbunden ist. Also er war ja auch des Öfteren dann hinterher mal als Sportdirektor beim HSV im Gespräch. Fand ich eigentlich immer schade, dass es nicht geklappt hat.
Das ist auch sowas, ne? Wo man immer gedacht hätte, Mensch, das ist doch eigentlich so ein bodenständiger Typ. Okay, es muss ja nicht mal ein Vorteil sein, wenn derjenige HSV-Vergangenheit hat, aber da hat man immer gedacht, warum zum Geier hat das wohl nie geklappt?
Wahrscheinlich, weil Nico Jan Hoogma zu bodenständig
ja.
ist in dem Augenblick, oder?
Er hatte ja nach dem HSV nur noch eine Station im Vereinsfußball bislang. Und das war Heracles Ameldo. Weiß ich noch, die hat er auch mal unter seiner Rigide international gespielt. Ich weiß aber nicht mehr, ob er dann Trainer noch war oder sogar schon als Sportdirektor da, Trainer, als Spieler da war oder schon als Sportdirektor, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat man diesen Verein immer so ein ganz klein bisschen verfolgt, weil halt Nico Hoogma da war.
Ja, also ich glaube, es war tatsächlich schon als Sportdirektor, weil er...
Ich meine auch, ja.
Als Sportdirektor bei Almelo durchaus bemerkenswerte Erfolge gefeiert hat. Jetzt derzeit ist er Sportdirektor der Niederlande, also des Fußballverbandes. Das ist so ein Job, den gibst du ja auch nicht dem letzten Blinden, außer du bist heißt DFB, aber...
Also immerhin hat es beim DFB auch einen Ex-HSVer, also insofern...
Ja! Ja.
Gut. Ex-HSVer, ne? Ist halt auch nicht gleich Ex-HSVer, ne? Das werden, merken wir ja gerade so bei unseren Königstransfers. Aber ich finde es schön, dass man jetzt auch mal wieder so durch diese Zeit schwelgt. Das war ja die Zeit, wo das Volksparkstadion eine Baustelle war. Der HSV war es ja eigentlich immer oder ist es bis heute noch. Aber und wird sie auch hoffentlich immer bleiben, muss man auch mal so sagen. Aber wenn man dann so sieht, wo sich das Ganze hin entwickelt hat, das war, glaube ich, auch diese Pagelsdorf-Zeit eigentlich so dieser Beginn der HSV-Renaissance damals mit dem neuen Stadion und mit der späteren Zeit auch mal in der Champions League Turin-Spiele und so weiter, was wir da alles mit verbinden mit dieser Zeit. Da muss man ganz klar sagen, da war Nico Jan Hoogma mal auch ein großer Bestandteil von.
Weißt du, welchen Titel Nico Jan Hoogma mit dem HSV geholt hat?
Es kann eigentlich nur der UI-Cup gewesen sein.
Nee, tatsächlich ein nationaler Titel. Er ist nämlich mit dem HSV 2004 Ligapokalsieger geworden.
Stimmt, da durfte noch irgendwo auch der Vierte oder so im Ligapokal spielen, ne?
Irgendwie so, ja.
Und sowas war das. Das war nicht der Supercup, wie er heute und vorher und nachher wieder war. Und ja, irgendwo, naja, ist gut. Das ist so Vorbereitungsmeister. Ja.
Okay. Aha. Immerhin. Aber nationaler Titel. Hat er nicht gewonnen.
Das müsste aber doch eigentlich auch sein. Zu der Zeit.
Nee.
Das sind du kannst auch um 2000 rum nicht 4 Jahre beim HSV spielen, ohne den UEFA Cup zu gewinnen. Das geht nicht. Aber ist egal. Vielleicht wird das auch nicht so richtig als Titel gewertet, weil da ja immer 4 Mannschaften gewonnen haben zu der Zeit noch. Ne? War das nicht irgendwie so?
So war's.
Ja, wenn du so
auf... Das will ich jetzt herausfinden. Warte mal.
Ich gucke gerade während der
Zeit... Wir sind 2007, 2008 UI-Cup-Sieger geworden und 2005, 2006. Auch da war Nico Jan Hoogma schon nicht mehr da.
So ein Scheiß aber auch.
Ja.
Was konnte der Kerl eigentlich? Ligapokal, das kann doch jeder. Verdammte Kiste. Das würden wir heute ja noch hinkriegen wieder. Gut.
Aber haben wir das auch geklärt.
98, 99, weitere Zugänge, um diese kleine Geschichte dann auch mal. Also Martin Groth hatte ich eben schon mal erwähnt, der sich für mich überraschend in die Startelf gespielt hat und auch zur Stammkraft wurde, ablösefrei von Rostock gekommen. Dann sehe ich da auf den ersten Blick noch einen Sergej Kirjakov mit roten Haaren über den Platz, ja, Lokomotiven, um das mal so auszudrücken. Na, das ist irgendwo so einer, der immer ja, rauf und runter gerannt ist. Ne?
Ja. Dann haben wir da noch Vanja Grubatsch.
Ja, Vanja
Grubatsch. Ich erinnere mich an den Namen, ich erinnere mich an kein einziges Spiel oder keine einzige Spielszene mit ihm.
Also er wurde mal wieder als Rubisch-Nachfolger gehandelt.
Ja, ja.
Er war auch sehr dicht dran, das zu werden, wenn er denn mal gespielt hätte. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele hat er denn das ja gemacht. Ich gucke jetzt einfach mal ganz schnell rein. Grubatsch hat 7 Spiele, 1 Tor. Naja, immerhin, ne?
Immerhin, an das Tor erinnere ich mich nicht.
Für mich ist es nicht lange genug her und für dich schon zu lange her. Oder irgendwie sowas wird es gewesen sein. Krampotzis ist gekommen. Aus Uerdingen für 350.000. Hat gleich Alexander Bade den ewigen Ersatztorhüter mitgebracht. Und ja, ein junger Thomas Doll kam nochmal mit 34 Jahren.
Und 32.
32, na gut, das war jetzt geschätzt.
Aber und, total gesunden Knien.
Ja, yeah.
Ne? Kam er wieder zurück vom dann zuletzt SSC Bari war er in Italien und kam das dann wieder nach Deutschland zum HSV.
War ja auch mehr, um seiner Karriere so den Abschluss zu geben, als ein andere gespielt hat. Naja, 13 Spiele immerhin, ohne Tor.
Ja, aber den Rest der Zeit war er halt auch verletzt.
War verletzt, selbstverständlich. Und diese Spiele, das waren meistens Einwechslungen, wo man gesagt hat, oh, jetzt kommt Doll, jetzt wird alles gut. Ja, es wurde nicht wieder gut. Er hatte seine nächste gute Zeit als Trainer dann.
Genau. Ne? Aber auch seine Trainerstation beim HSV war da ja auch in der Zeit eigentlich begründet durch die Rückholaktion. Dann als er eingesehen hat, dass er seine Knie das tatsächlich nicht mehr mitmachen, ist er dann, hat dann Trainerschein bei den Amateuren gemacht und ist dann irgendwann halt Cheftrainer beim HSV geworden. Immerhin. Das hat Nico-Jan Hugmann nicht geschafft.
Das hat er nicht geschafft, aber das war ja auch die Zeit oder Augenblick später, da wurden die Praktikanten zum Sportchef ernannt. Der Wege gab das viele. Was haben wir zu der Zeit noch zu sagen? Vor der Saison ist so ein Salihamidzic zu Bayern gegangen. Ist uns so beim Vorgespräch so aufgefallen. Mhm. Hammer.
Ablösefrei. Genauso und wie Sven Mitsch zu Schalke, auch ablösefrei.
Auch ablösefrei, ja. Aber bei Salihamidzic hat man sich immer gefragt, was will der Kerl da? Und dann macht er da so eine Karriere. Also hätte ich ihm nie im Leben zugetraut, muss man ganz klar sagen.
Vor allen Dingen hätte ich auch, nachdem er seine fußballerische Karriere bei den Bayern absolviert hat, nie und nimmer gedacht, dass er mal Sportvorstand bei den Bayern werden würde.
Und als das wurde, habe ich gedacht, das ist ein schlechter Witz, das macht er nicht lange, aber er ist immer noch da. Ne?
Ja.
Also,
er ist ja sogar irgendwie vom Sportdirektor zum Vorstand befördert worden. Ja. Also immerhin.
Also das ist wohl jemanden, den wir mehrmals unterschätzt haben. Also ich auf jeden Fall. Das ist ja auch nicht schlimm, kann man auch gerne mal zugeben.
Ja. Aber auch bei den Abgängen sind in der Saison 2 die Richtung Fischerdorf im Westen gegangen sind.
Ja.
Pavel Wojtala und Dirk Wetendorf. Zusammen und? Für 900.000 Euro an die Weser gewechselt.
Ja, reiben wir uns immer noch die Hände. Also ich glaube aber auch, das einzige Kriterium, warum die verpflichtet wurden, das war das W im Namen. Anders kann es nicht gewesen sein. Mhm. Obwohl Wojtala, glaube ich, sogar noch ein paar Spiele bei Bremen gemacht hat.
Ja, ich glaube, Wetendorf hatte auch tatsächlich ein paar.
Ja, so aber Joker, so, ne, so wenn du was Großes für, das war ja auch so ein Horst Rubisch, ne? Also das war ja als Horst Rubisch der Vorgänger von Vanja Grubatsch, mit ungefähr gleichem Erfolg. Wobei Wetendorf natürlich beim HSV, der kam ja auch irgendwo, ich glaube, aus der Provinz zum HSV.
Ja.
also zur zweiten Mannschaft damals und von da aus dann zum HSV rauf. Naja, wo man dann gedacht hätte, Mensch, das könnte doch mal sein, dass jemand, der groß und köpfen kann und so weiter, mal wieder zum Ruder schwirrt. Ne?
Wurde er nicht.
Wurde er nicht.
Und ich glaube auch, dass man an der Weser auch Woitala einfach nur verpflichtet hat, weil man einfach den Papst in der Tasche haben wollte.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das könnte natürlich sein.
Den haben jetzt auch nur die älteren Hörer unter uns verstanden.
Ja. Ich.
Ja.
Gut. Ich bin ja nicht nur der einzige Hörer, sondern auch der einzige ältere Hörer. Also, okay. Was haben wir zu der Zeit noch zu sagen? Ich glaube nichts. Tanja, nö. Du fängst schon, hast schon den Papst in der Tasche, also insofern, wenn du den rausholst.
Das passt zumindest zu Pagelsdorf, ne?
Den Papst in der Tasche.
Naja, oder halt irgendwelche Talismane irgendwo ja, vergraben, wie auch immer.
Gummibärchen.
Ja.
Alles klar.
Also, machen wir Tür Nummer 3 dicht.
Tür Nummer 3 ist dicht. Bis morgen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.